Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zur GFL hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen voraus auf den Spieltag am Wochenende und begrüßen natürlich unseren Experten und Kollegen von GFL Radio und TV, Nicola Mathieu. Hallo Nicola.
Hallo.
Lass uns starten, Nicola, im Norden mit dem Duell der Dresden Monarchs gegen die New Yorker Lions Braunschweig. Spitzenspiel mal wieder.
Spitzenspiel mal wieder und dieses Mal die Frage, können die Dresdner was in der Offense ausrichten? Das Hinspiel war ja offensiv für die Dresdner ein kompletter Flop. Man hat zwar 6 Punkte gemacht, das war aber ein Defense-Touchdown. Casey Brown, der damals den Touchdown gemacht hat, ist auch gar nicht mehr im Team. Also das heißt, es muss irgendwie anderes punkten, wenn man Punkte machen will. Und das wird jetzt die große Herausforderung für Dresden, der Welt beweisen, dass die eine Offense haben, die zumindest was gegen Braunschweig ausrichten kann. Gut, es haben andere bewiesen, dass das schwer ist, aber nichtsdestotrotz, in Dresden hat man ja den Anspruch, dass man German Bowl spielt und German Bowl gewinnen will dieses Jahr im Jubiläumsjahr. Von daher wäre es vielleicht mal nicht schlecht, ein erstes Lebenszeichen zu geben, weil die erste Vorstellung gegen Braunschweig war halt ja überschaubar gut. Deshalb sind wir gespannt. Irgendwer muss diese Braunschweiger Defense doch knacken können. Gut, das setzt ein bisschen wie soll man sagen, nicht Improvisation, sondern ein bisschen Fantasie beim Offense-Play-Calling voraus. Halt vielleicht nicht in bekannte Schemen feststecken, sondern auch mal was Neues probieren. Mal schauen, ob die Dresdner das hinbekommen. Bin mal gespannt aufs Ergebnis, ob es wieder so eine 40-Punkte-Klatsche wird oder ob die Dresdner es diesmal enger gestalten können.
Also werden wir abwarten und mal drauf schauen und ganz besonders natürlich morgen auf das Duell der Berlin Adler gegen die Kiel Baltic Hurricanes schauen. Das gibt's nämlich live bei uns zu hören hier auf meinsportradio.de. Ab 15.45 Uhr am Samstag sind wir live drauf aus dem Poststadion dieses Spiel. Wenn die Kieler denn pünktlich ankommen, die müssen ja durchs Nadelöhr Hamburg.
Können die nicht Lübeck vorbei?
Können sie auch, wenn das richtig nicht alles abgesperrt ist. Man weiß es ja nicht, was da rund um Hamburg alles noch als Sicherheitszone ausgewiesen wird.
Also davon mal ab, vielleicht sollten sich eventuelle Gegner und Demonstranten und Chaoten nicht in den Weg stellen. Ich kann eine kleine Anekdote auspacken von vor 20 Jahren. Pauli spielt bei Eintracht Braunschweig an der Hamburger Straße. Am gleichen Tag muss noch in der zweiten Liga gewesen sein. Spielen die Hamburg damals Silver Eagles bei den Braunschweig Lions auf der Roten Wiese. Die Rote Wiese ist ein Sportareal in der Nähe vom Hauptbahnhof. So nach dem Spiel die Hamburger Footballspieler also hungrig und also in dem Fall gilt dann Feinkost ganz oben an der Tagesordnung. Und der nächste Feinkostladen, weil der halt der mit dem großen M vorne vor der Tür am Braunschweiger Hauptbahnhof. Ja? So, kommt also ein Hamburger Bus am Braunschweiger Hauptbahnhof vorgefahren, an einem Tag, wo also Pauli in der Stadt ist, denken sich ein paar Eintracht-Hut, cool, paar Pauli-Fans, das gibt ein bisschen, ne, weiß schon. So, liebe Leute, es gibt eine Todessünde. Also man stellt sich generell einen Footballspieler nicht in den Weg, aber eine Sache, die man nicht tut, ist, sich einem hungrigen Footballspieler in den Weg zu stellen. Dann Gnade einem Gott. Ja, also am Ende hat man also eine Situation, dass der Busfahrer mit dem Busfahrer ein bisschen unwohl war, weil von draußen die Braunschweiger schon geklopft haben, macht die Türen auf, von drinnen, die ohne einer geschrien haben, macht die Türen auf. Hat sich der Busfahrer gedacht, komm, ich mach die Türen auf, was soll schon, what could go wrong? Ja, so. Und die Abreibung, die Braunschweiger Hoods wohl kassiert haben, ist legendär. Selbst die Polizei klatschte Beifall, stand daneben, hat nichts getan. Deshalb, also, wenn so ein Footballbus da durch müsste, wäre eine schlechte Nachricht für die, wo er durch muss. Ja, also nicht für die Footballer. Von daher mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Ich denke, diese Kieler werden ankommen. Mhm. Egal, wo sie langfahren, zur Not wird halt der Weg ein bisschen freigeschubst, ja, und der Bus durchgetragen, aber sie werden ankommen. Zum Spiel an sich, die Adler, das ist jetzt kein Spiel, was sie unbedingt gewinnen müssen und wahrscheinlich auch keins, das sie gewinnen können. Die Kieler haben ihren Fahrplan, wollen Platz 2 sichern, das heißt, sie müssen solche Spiele gewinnen. Die Adler nach der Niederlage gegen Hildesheim ist mal schon, glaube ich, wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen und weiß jetzt, es wird ein Kampf eher gegen Platz 8, gegen die Huskies, als irgendwie weiter nach oben schauen zu können. Von daher sind da die Rollen klar verteilt und ich sehe jetzt auch nicht, wie Kiel da verlieren wird. Will, das wird schon sehr schwer. Also von daher die Kiel Baltic Hurricanes klarer Favorit.
Wie will denn Hamburg einen Tag später am Sonntag in Köln gewinnen? Oder wollen sie sicher, aber können sie auch wahrscheinlich nicht.
Das Ding ist halt, sie spielen weiterhin. Also wenn sich nichts geändert hat, vor 2 Wochen war die Aussage, Uribe, der Quarterback der Hamburg Huskies, fällt in beiden Spielen gegen Köln aus. Das heißt, wir sehen dann wieder Moritz Mark als Quarterback bei den Hamburg Huskies. Und wenn ich so an die Crocodiles denke, den Druck, den sie in der Defense bringen können, haben jetzt einen neuen amerikanischen Cornerback gesigned, haben sich also in der Defense nochmal ein bisschen verstärkt. Dann ist das schon relativ übel, was in Hamburg androht. Ich meine, Köln ist so lieb und rotiert dann durch und nutzt das Ganze, habe ich das Gefühl, so ein bisschen als Testspiel, zumindest wenn man nach dem Hinspiel geht. Und prügelt die jetzt nicht in Grund und Boden. Das ist vielleicht die gute Nachricht. Aber das war jetzt auswärts, das Hinspiel. Jetzt hat man natürlich, Köln will sich jetzt vor eigenem Publikum dementsprechend präsentieren. Vielleicht wird es dann ein bisschen höher. Aber sag mal so, es spricht alles für Köln. Sie haben die klar bessere Front 7 gegen die schwache O-Line der Huskies. Sie haben junge, aber gute Passverteidiger gegen unerfahrenen Quarterback der Huskies. Sie haben das klar bessere Laufspiel und haben eine bessere O-Line, als die Huskies eine D-Line haben. Also da geht es jetzt wirklich tatsächlich nur um die Höhe des Ergebnisses und nicht um irgendwas anderes. Dafür ist Hamburg viel zu dünn aufgestellt und Köln als Aufsteiger viel zu stark. Das Problem ist halt, Köln muss im Augenblick auf den Ausrutscher der Rebels hoffen, weil wenn es so läuft, wie es läuft und wie wir es alle planen, dann wird Köln am Ende punktgleich mit den Rebels unter Umständen Platz 5 belegen, weil sie einen direkten Vergleich gegen die Rebels verloren haben. Das heißt, sie müssen hoffen, dass die Rebels sich irgendwo hinlegen oder müssten selber gegen Dresden oder Braunschweig einen Überraschungssieg landen.
Und die Rebels, die spielen zeitgleich gegen Hildesheim. Das ist das Spiel 4. gegen 6. Ist da vielleicht schon die Möglichkeit da, dass sich die Rebels hinlegen?
Hildesheim hat sich jetzt von ein paar Sorgen entledigt durch den Sieg bei den Adlern vor 2 Wochen. Würden sie bei den Rebels gewinnen, dann wäre das Thema Abstieg durch, weil die Huskies gewinnen keine 2 Spiele gegen die. Aber selbst dann müssten ja noch die Adler an den Hildesheimern vorbeiziehen, damit es wieder kritisch wird. Also ein Sieg wäre quasi der Klassenerhalt. Haben sie die Qualität dafür, ist schwer zu sagen. Letztes Jahr das Spiel in Hildesheim zwischen beiden war eigentlich eine ziemlich offene Geschichte, war recht ansehnlich und Hildesheim hätte das gewinnen können, vielleicht gewinnen müssen. Dieses Jahr ist natürlich schwer einzuschätzen, weil die Hildesheimer hatten halt diesen Mörderspielplan zu Beginn, haben 2-mal gegen Braunschweig gespielt, 2-mal gegen Dresden, hatten jetzt ein Spiel gegen die Adler, was sie gewonnen haben und relativ souverän gewonnen haben. Ich bin gespannt. Also Joe Roman wird sich da bestimmt was einfallen lassen und sieht Red Bulls bestimmt als ein Team, dass man schlagen kann. Wir müssen uns überraschen lassen. Also die Rebels spielen ja auch nicht mehr in ihrer eigentlichen Spielstätte im Mommsenstadion, sondern müssen, weil die Tartanbahn ausgetauscht wird beziehungsweise neu gemacht wird im Mommsenstadion, das Stadion Wilmersdorf ausweichen. Also wer da hin will, das ist S-Bahn Hohenzollerndamm. Nicht weit weg, aber halt andere S-Bahn-Linie ist auf dem Ring. Mal schauen, wie die Rebels die Umstellung verkraften. Ist ein Spiel, was die Hildesheimer gewinnen können, wenn sie damit nicht allzu angeschlagen hinfahren und wirklich ein perfektes Spiel abliefern. Zumal die Rebels die letzten Wochen auch ziemlich angeschlagen waren. Chris Smith war verletzt, Larry McCoy war verletzt, die beiden Import-Running-Backs und dann wird es halt auf Offensivseite von den Rebels halt schon ausrechenbar. Ja, sie haben ein gutes Passspiel, aber sie kriegen die Uhr halt nicht kontrolliert. Also es ist jetzt nicht unmöglich für Hildesheim, aber sie brauchen ein sehr gutes Spiel, um das zu schaffen.
Dann schauen wir mal in den Süden. Da sind die Munich Cowboys gefordert, zu Hause gegen die Marburg Mercenaries. Vom Tabellenstand her eigentlich keine Chance, oder?
Was heißt keine Chance? Also ich bleibe ja weiterhin bei der These, dass da von 3 bis 8 im Süden jeder jeden schlagen kann. Und Frankfurt zähle ich da einfach auf 2. Die sind im Augenblick hinter Marburg, einfach weil sie weniger Siege haben, weil sie weniger Spiele haben. Aber das wird sich ganz schnell wieder einrenken. Wenn wir das Hinspiel nehmen, das war ein Sieg von Marburg, klar. Das waren 31-10. Das war allerdings noch mit, wenn ich mich recht erinnere, mit Dylan Rauch als Quarterback, also dem Backup von eigentlichen Starter Wilkerson, seitdem Wilkerson am Start ist und auch mit seinem Laufspiel Gefahr ausstrahlen kann, sind die Cowboys ein bisschen besser geworden, haben in Saarbrücken gewonnen, haben in Kempten gewonnen. Und warum nicht auch zu Hause gegen Marburg gewinnen? Das ist eine lange Fahrt. Marburg ist alles andere als Übermannschaft. Der Rekord ist vielleicht ein bisschen besser als die Qualität dessen, was sie spielen. Ich weiß nicht, wer sich All or Nothing angeschaut hat, diese Amazon-Serie zu den Rams. Da gibt es in Folge 2 oder 3 Jeff Fisher, der sich hinstellt und sagt, wir sind 3-1, aber ich weiß nicht, ob ich das angehen soll, als wären wir 0-4, aber wenn wir so weiterspielen, gewinnen wir kein Spiel mehr. Er hat da ja nicht ganz Unrecht. Mhm. Und so fühlt sich das ein bisschen bei Marburg an. Ja, also sie sind ja 6-1, aber wenn man sich die Spiele anschaut, das ist von der Qualität des Footballs, der da geboten wird und einfach auch von der technischen Ausführung und von den Fehlern, die sie machen, doch unteres Ende der ersten Liga. Und wenn sie mal so ein Spiel haben, wo irgendwie 2, 3 Lucky Punches, die dann den Knoten platzen lassen in so einem Spiel, wo nichts geht, nicht haben, dann kann es auch mal in die andere Richtung kippen. Und wie gesagt, für Marburg ist das mit die längste Anreise, zumindest zusammen mit Kempten. Lassen wir uns überraschen. Also von chancenlos würde ich bei München, ob des Tabellenstandes, nicht sprechen, zumal die jeden Punkt brauchen, weil da unten wird es relativ kuschelig und eng im Augenblick. 3 haben 2 Siege, einer hat 1 Sieg. Das heißt, da könnte dann irgendwann noch diese Mini-Tabelle zum Tragen kommen. Und das will man wahrscheinlich nicht. Also wird man schauen, dass man jedes Spiel, das man irgendwie gewinnen kann, gewinnt. Ja. Und bei München sind es nicht mehr so viele, die wirklich realistisch zu gewinnen sind. Weil gegen Saarland hat man schon beide gespielt. Gegen Kempten hat man beide gespielt. Es bleibt 1 gegen Stuttgart da unten, 1 gegen Marburg. Gegen Ingolstadt hat man beide verloren. Und dann bleibt halt einmal Frankfurt und einmal Hall. Da gewinnt man nichts. Das heißt, wenn man da unten raus will, sind glaube ich die 2 nächsten Spiele, das gegen Marburg und danach gegen Stuttgart Stuttgart auf jeden Fall muss und Marburg sollte gewonnen werden.
Die Saarland Hurricanes, die hattest du schon angesprochen, die haben schon 2-mal gegen die Munich Cowboys gespielt. Jetzt müssen sie zu Samsung Frankfurt Universe reisen.
Ja. Erstmals wieder mit Alex Haupert als Quarterback, der ja seit dem Hall-Hinspiel verletzt war. Trotzdem, das ist eine Saison für die Hurricanes, die sie retten könnten, wenn sie es schaffen würden. Wenn ich es richtig gerechnet habe, brauchen sie einen Sieg gegen, mindestens ein Unentschieden gegen Frankfurt, um da vielleicht ranzukommen. Ein Sieg wäre natürlich noch besser, aber im Augenblick, so wie sich beide Mannschaften präsentieren, wird's schwer für Saarland da was zu erreichen. Nicht, weil Frankfurt Universe so große Bäume ausreißt, sondern weil Frankfurt halt vor allen Dingen diese sehr solide Defense hat und die Saarländer bisher in der Offense viele Fragezeichen haben. Ja, sie haben am Anfang gegen München gewonnen. Das war aber ein Spiel, wo sie, glaube ich, 2 Defense-Touchdown und Special-Team-Touchdown hatten. Das gewinnen sie 35-14. Sieht man mal, was da ja sonst nicht war. Dann haben sie zu Hause gegen Stuttgart gewonnen. Das war auch alles andere als überzeugend. Und ab da ging es halt, wie man so schön im Englischen sagt, things went south. Ja, also danach war ja nichts mehr. 0-50 gegen Hall, Rückspiel gegen Hall verloren, beide gegen Marburg verloren, in Ingolstadt verloren, Rückspiel gegen München verloren. Im Augenblick machen sie halt nicht den Eindruck, den sie letztes Jahr gemacht haben, dass sie ein Playoff-Team sind. Das ist ganz klar nicht der Fall. Jetzt muss man sehen, was sie mit Haupert machen. Die Frankfurter haben dann auch jetzt 2 Wochen Training gehabt mit ihrem neuen Quarterback, dessen Namen ich gleich nachschauen muss. Sorry, der ist ja jetzt seit 2 Wochen da. Ist ja am Samstag war das Heilspiel vor 2 Wochen und der ist mittags gelandet. Hat dementsprechend natürlich nicht gespielt. Jetzt hat er 2 Wochen Zeit, mit dem Team zu trainieren, und dann werden wir sehen, was das wird. Der Quarterback, der von Air Force kommt, beziehungsweise bei Colorado dann Special Teams gespielt hat, heißt, Moment, nee, wieso haben sie, haben ihn noch nicht auf ihrem Roster in, auf der Website eingefügt. Ist natürlich schade. Also auf jeden Fall kommt von, war an der Colorado University als, als Wide Receiver Special Teamer und davor halt bei Air Force als, als Quarterback, und der hat jetzt, wahrscheinlich werden es jetzt die ersten Starts sein, damit er reinkommt. Ich glaube nicht, dass wir Sonny Weißhaupt viel sehen werden. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn die den Amerikaner holen, dann wollen die natürlich, dass er spielt. Und deshalb wird es vor allen Dingen spannend sein, was macht Frankfurt in der Offense. Aber das Ding ist halt, Frankfurt ist so stark in der Defense. Das heißt, wenn die Offense ein Ei legt, Jahlil Awani heißt er, genau. Jahlil Awani, der neue Quarterback, glaube ich trotzdem, dass ich Frankfurt durchsetzen will, weil sie halt immer die Möglichkeit haben, in der Defense zu scoren, in den Special Teams zu scoren. Und die Saarländer halt, wenn sie Probleme hatten schon, so wie sie sich defensiv präsentiert haben in Marburg, sie hatten schon Probleme, den Marburger Running Back in den Griff zu bekommen, und die Marburger Receiver und Silas Nesita, der Running Back, der Frankfurter, ist nochmal eine andere Klasse als Enrique Lindley bei den Marburgern. Und David Hiron und wie sie alle heißen, die Receiver sind auch nochmal eine andere Klasse als das, was Marburg da aufbieten kann. Von daher, ich fürchte, wir reden hier über die Höhe des Ergebnisses und dass wir über, am Ende über irgendwas reden mit 40, 50 zu wenig, als wirklich über ein spannendes Spiel.
Deutlich knapper dürfte es dann bei Allgäu Comets gegen Stuttgart Scorpions ausgehen. Das ist das Spiel, was den Spieltag dann beschließt.
Das ist Abstiegskampf pur. Zumindest Relegationskampf pur. Man munkelt ja, im Großraum Hamburg, in dem du wohnst, ist sowas durchaus bekannt. Ne? Ja. Vielleicht kannst du dann von Erfahrung sprechen, wie das so auf die Menschen wirkt und das Umfeld. Nee, klar, das ist für Allgäu ist das ein Must-Win. Es gibt einen Dreierpult mit 2 Siegen und Kempten ist im Augenblick das Team, das nur 1 Sieg hat. Und natürlich wollen die da sich da wieder ranklemmen. Haben den Vorteil, dass sie schon ihre 2 Spiele gegen die Haller und die Frankfurter hinter sich haben. Das heißt, sie haben jetzt im Grunde genommen nur noch, sagen wir mal so, machbare Aufgaben vor sich. Das heißt, sie spielen noch 2-mal gegen Saarland, sie spielen noch 2-mal gegen Marburg, sie spielen jetzt gegen Stuttgart. Das heißt, den gehen nicht so dermaßen die Spiele aus, wie jetzt zum Beispiel bei den Munich Cowboys der Fall ist. Nichtsdestotrotz, die Comets im budgetären gezwungenen Umbruch sind natürlich viel schwächer aufgestellt als die letzten 2 Jahre, und da sind solche Spiele keine Selbstgänger. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Hinspiel anschaut, das verlieren sie mit 2 Sekunden auf der Uhr, nachdem sie mit 17 Sekunden auf der Uhr mit verletztem Quarterback in Führung gegangen waren, anscheinend Cedric Townsend fit, um in diesem Spiel zu spielen. Das heißt, wenn der Quarterback nicht angeschlagen ist, kriegen sie es vielleicht eher auf den Rasen. Also das ist Abstiegskampf pur, das war im Hinspiel schon knapp, jetzt ist es auswärts in Kempten, jetzt machen hoffentlich die Kemptener den Stuttgartern das Stadion zur Hölle, wie das die Stuttgarter gegen die Kemptener getan haben, das wollen wir in so einem Abstiegskampf ja auch sehen, und dann lassen wir uns überraschen. Vorteil schwer auszumachen, wie gesagt, das Hinspiel war knapp und das Profil beider Teams übers Jahr lässt jetzt nicht wirklich einen Favoriten klar rausschreiben, aber der Druck ist bei Kempten. Klar, weil wenn Kempten das verliert, dann hat Stuttgart 3 Siege und den direkten Vergleich gewonnen und ist erstmal weg für Kempten, weil hat Kempten weiterhin nur ein. Wenn sie das Rückspiel gewinnen und das möglichst mit mehr als 3, dann ist natürlich Stuttgart wieder am Schwitzen, weil dann ist das Pulk wieder zusammen davon, 5-8. Es sagt aber auch klar, das, was wir vor der Saison vermutet haben, es gibt kein Team, das wirklich krass schlechter als der Rest ist, wie letztes Jahr die Mannheimer oder vorletztes Jahr die Mannheimer und die Franken, wo wir sagen konnten, okay, wenn die gegen jemanden antreten, dann geht's halt darum, verlieren die mit 30 oder mit 70. Das ist dies Jahr nicht der Fall, und das ist auch vielleicht die Hoffnung für so ein Team, das in die Relegation kommt, dass es dann nicht so krass schlecht ist und vielleicht eine Chance hat gegen das GFL-2-Team, oder was heißt vielleicht wahrscheinlich eine gute Chance hat gegen das GFL-2-Team. Du willst dich halt diesen Druck nicht aussetzen, weil, was weiß ich, du hast dann das Relegationsspiel und legst da einen sauberen Fehlstart hin, weil dein Team den ein bisschen unterschätzt hat und sonst was. Und dann steht es plötzlich 17-3 und dann rennst du dem Ganzen hinterher. Willst du nicht haben, von daher sparst du dir natürlich am liebsten die Relegation. Aber einer wird sich spielen müssen. Aber wie gesagt, für den, der sich spielen muss, sind wir ganz optimistisch, dass er sich auch erfolgreich bestreiten kann. Es gibt halt nur, die Teams haben bloß keinen Bock, nochmal 2 Wochen zu zittern. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ja, definitiv. Ist aber, so ist halt Sport. Aber für Kempten wäre es, wie gesagt, ganz wichtig, dass sie sich durchsetzen, um einfach mal alle wieder zusammenzuziehen am Tabellenende. Mhm.
Dann gucken wir nochmal in die GFL 2. Erstmal in den Norden. Düsseldorf muss nach Lübeck und die Potsdamer fahren nach Bonn. Brennt da für die beiden Spitzenreiter was an?
Also ich meine, bei Lübeck brennt es langsam, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, die hocken da am Tabellenende und das ist der Punkt ist, bei Lübeck ist ein bisschen wie bei München. Also ich meine, ist ja, man könnte jetzt sagen, gut, ist jetzt wenig passiert, weil was hat man? Man hat verloren 2-mal gegen Langfeld, die sind im Augenblick auf Platz 3, auch für alle ein bisschen überraschend, man hat verloren 2-mal gegen Potsdam, man hat verloren gegen Düsseldorf. Das heißt, von den 8 Spielen, die man gespielt hat, waren 5 gegen die Top 3. Mhm. Gewonnen hat man, wenn ich mich recht erinnere, gegen Essen, verloren hat man und verloren und unentschieden gespielt gegen Paderborn. Dadurch, dass wer hat sich denn das Rostock sich durchgesetzt hat am letzten Spieltag gegen Bonn, ist Rostock natürlich da unten rausgesprungen und Lübeck gehen so ein bisschen gerade die, also Lübeck muss halt aufpassen, den Anschluss nicht verlieren. Sie sind ein Team, das meines Erachtens besser ist als diese aktuelle Bilanz von 1, 6 und 1. Also ein Sieg, 6 Niederlagen, ein Unentschieden. Und sind eigentlich ein Team, das sich auf die Fahne geschrieben hatte, wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man das gegen Düsseldorf angeht. Düsseldorf hat ja umgekehrt jetzt die lange Anreise, muss also aus NRW hoch. Die müssen definitiv am Knoten Hamburg vorbei. Mhm. Da führt er jetzt gar keinen Weg dran vorbei. Also außer man Weg, den ganz großen Weg, den ganz großen Umweg über Berlin. Kann ich mir aber nicht vorstellen mit einem Bus. Ich bin gespannt, was das wird. Also Düsseldorf, auch hier Düsseldorf muss gewinnen, um den Druck auf Potsdam aufrechtzuerhalten. Lübeck muss gewinnen, um nicht im Tabellenkeller langsam, aber sicher abgehängt zu werden und in den Punkt zu kommen, wenn Paderborn zum Beispiel punkten sollte oder Essen, dass man dann nicht mal mehr mit einem Sieg auf Platz 6 kommt, sondern schon mal 2 eigene Siege braucht. Von daher finde ich die Konstellation durchaus spannend. Und im Hinspiel, wenn ich mich recht erinnere, war die Defense der Lübecker ja zur Stelle, bloß da hat die Offense den Ei gelegt. Wir gehen nochmal kurz auf das Ergebnis des Hinspiels. Das war ja vor ein paar Wochen. Wenn ich mich recht erinnere, wurde danach ja der Offense-Coordinator der Lübeck Cougars gefeuert. Mhm. Die Lübeck Cougars im Hinspiel 0-29 unterlegen. Genau, da hat er die eigene Offense, die Defense kaputt gespielt. Seitdem ist die Offense eher am Start, dafür nimmt sich die Defense in der Auszeit. Also danach ein 40-40 gegen Paderborn und 21-48 in Langenfeld. Wie gesagt, also die Lübecker sind da stark gefragt und die Düsseldorfer, das ist so vielleicht das letzte Trap-Game für Düsseldorf. Die wirklich letzte lange Fahrt, weil in Potsdam waren sie schon. In Langfeld waren sie schon, in Rostock waren sie schon und jetzt fahren sie nach Hamburg. Der Rest ist halt S-Bahn-Distanz und dann ist es natürlich auch einfach, das Ganze zu verwalten. Die Potsdamer müssen nach Düsseldorf zum Rückspiel, deshalb darf man sich jetzt in Lübeck nicht hinlegen. Weil wenn man sich in Lübeck hinlegt, dann muss man natürlich auf einen zusätzlichen Ausrutscher der Potsdamer hoffen, dann hätte man es selber nicht mehr selber in der Hand im Rückspiel. Man hat ja das Hinspiel gegen Potsdam 2021 verloren. Das heißt, es reicht ein Sieg mit 2 Punkten, um den direkten Vergleich zu gewinnen. Vorausgesetzt, man gewinnt den Rest, wenn Potsdam nicht mehr hinlegt. Deshalb ganz, ganz wichtiges Spiel in Lübeck für Düsseldorf und ganz, ganz wichtiges Spiel in Lübeck für Lübeck. Und da sind wir mal ganz gespannt, was da passiert.
Und was kann im Süden an diesem Wochenende passieren, um ein bisschen mehr Durchblick in der Tabelle zu verschaffen?
Sie könnten alle zurückziehen. also Wiesbaden hat sich ja jetzt wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, seit der Klatsche, die sie gegen Gießen vor 2 Wochen bekommen haben. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal zurückkommen, weil das war ja, als das Spiel angegeben worden, so Revanche fürs Hinspiel und wir greifen nochmal im Aufstiegskampf ein und wir verlieren 7-41. Mhm. Gut. Würde ich sagen, klare Geschichte, Reden wir nicht mehr drüber. Nürnberg und Ravensburg haben beim letzten Wochenende vor 2 Wochen klar gewonnen. Nürnberg gegen Albershausen, den Aufsteiger 62-29, Ravensburg gegen Kirchdorf 49-29. Jetzt hat Ravensburg die Wiesbadener zu Gast. Die können jetzt natürlich ein bisschen grantig sein, ja. Wenn wir hier nicht schon gewinnen, dann machen wir wenigstens den Rasen kaputt oder so. Die könnten jetzt natürlich so ein bisschen in diesem Aufstiegsrennen noch mitmischen, indem sie den einen oder anderen schlagen. Ja, Wiesbaden hat ja schon im Hinspiel Nürnberg 0 geschlagen. Das ist so das einzige, wo ich sagen würde, das ist, was in der GFL 2 Süd an diesem Wochenende interessant ist, weil das andere Spiel ist Kirchdorf gegen Albershausen. Ich vermute mal, Kirchdorf wird sich durchsetzen. Albershausen ist halt Aufsteiger und kriegt das zu spüren, werden wohl mit dem Abstieg nichts zu tun haben, weil der Fürstenfeldbruck hinter ihnen noch parkt. Aber das war ganz klar eine Saison, wo Albershausen nichts mit der Tabellenführung zu tun hat. Von daher, also Ravensburg gegen Wiesbaden wird in dem Sinne interessant. Kann Wiesbaden den Ravensburgern in die Suppe spucken und den Nürnbergern helfen? Die Tabelle an sich ist ja weiterhin sehr eng. Also Ravensburg thront da mit 10-2 an der Spitze, dann kommt Gießen mit 9-5. Also 4 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Ravensburg 5 Siege, 1 Niederlage. Nürnberg 4 Siege, 2 Niederlagen. Wiesbaden 3 Siege, 3 Niederlagen, 1 Unentschieden. Oh. Und es sind ja dieses Jahr nur 12 Spiele in der GFL 2 Süd, weil es sind ja nur 7 Teams. Von daher, auch hier ist der Punkt, irgendwann gehen Teams die Spiele aus. Und Wiesbaden hat jetzt also schon, es ist jetzt die allerletzte Chance für Wiesbaden, wenn man so will, weil Sie sind 5 Punkte hinter Ravensburg, also 5 Minuspunkte. Wenn sie das verlieren, sind sie 7 Minuspunkte, weil bei 4 verbleibenden Spielen, das holen sie nicht mehr auf. Wenn sie Ravensburg noch abfangen wollen, dann müssen sie das gewinnen und hoffen, dass sich Ravensburg noch richtig hinlegt und die Rams auch. Also für die Phantoms ist das letzte Strohhalm, aber das ist ein sehr theoretischer, weil sich halt 3 vor ihnen wirklich blamieren müssen. Zumal man einen direkten Vergleich in Gießen schon verloren hat. Also ich glaube da nicht an Wiesbaden, sorry, liebe Phantoms-Fans. Ich glaube, den Aufstieg machen, die Relegationsplatz machen die Razorbacks, die Dragons und die Rams unter sich aus, aber da hört es dann auch schon auf mit der Glaskugel. Ab da ist sie doch erheblich neblig, weil das, was uns die Teams bisher geboten haben, da gibt es keinen, wo du sagen kannst, jo, an den glaube ich wirklich. Die Niederlage von Ravensburg war übrigens im Hinspiel in Wiesbaden, also von daher, ja, lassen wir uns überraschen. Aber so genauso wie wir im Süden keine Untermannschaft haben, in Anführungszeichen, die so schlecht ist, dass sie klar abfällt und sich Sorgen machen muss, dass sie in der Relegation unter die Räder kommt, so sehr haben wir dieses Jahr im Gegensatz zu den Jahren davor mit Ingolstadt und Frankfurt keine Übermannschaft in der GFL 2, wo man sagen muss, puh, das GFL-Team, das da gegen die ran muss. Das hat aber eine mächtige Aufgabe vor sich. Von daher, ja, es wird eine unterhaltsame Relegation, aber ein nicht wirklich schlechtes GFL-Team gegen ein nicht wirklich gutes GFL-2-Team sollte normalerweise fürs GFL-Team ausgehen.
Alles klar. Wir sind gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Werden natürlich drüber berichten am Montag dann wieder hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit der Wochenend-Zusammenfassung und am Wochenende 2x GFL live bei uns. Berlin Adler gegen Kiel Baltic Hurricanes am Samstag ab 15:45 und am Sonntag dann Cologne Crocodiles gegen die Hamburg Huskies um 14:45. Vielen Dank an Nicolas Martin von GFL Radio und TV.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.